Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang. Ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und heute sitzt mir gegenüber Dr. Anja Kretschmer. Hallo.
Hallo.
Schön, dass ich hier sein darf, bei dir in deinen heiligen Katakomben.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke. Stell dich bitte einmal ein bisschen vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin Kunsthistorikerin und Volkskundlerin und habe das Friedhofsgeflüster vor 14 Jahren ins Leben gerufen, eine Führung, die sich mit dem Brauchtum unserer Bestattungskultur auseinandersetzt, die viel aus den vergangenen Jahrhunderten darüber erzählt. Das mache ich als Schwarze Witwe, das ist eine fiktive Person aus dem späten 19. Jahrhundert. Und ich bin auch Trauerrednerin.
Klasse. Du hast jetzt eben schon erzählt, dass du Kunsthistorikerin bist. Ich glaube, da hast du auch promoviert drin.
Genau.
Genau. Kannst du ein bisschen erläutern, was man in so einem Studiengang macht?
Ja, also innerhalb der Kunstgeschichte lernt man die verschiedenen Epochen natürlich kennen. Innerhalb der Malerei, der Plastik, also der Bildhauerei und der Architektur. Und während dieses Studiums kann man sich dann festlegen, in welche Richtung soll es gehen. Interessiere ich mich eher für Gemälde, möchte ich in Museen, Galerien arbeiten. Für mich war es dann die Architektur und die Denkmalpflege. Und während dieser Spezialisierung und der Entscheidung, eine Dissertation zu verfassen, kamen die Friedhöfe wieder ins Spiel, die mich sowieso schon immer begleitet haben. Und ja, und da hatte ich dann sozusagen mir ein Friedhofsthema gewählt, was mich dann auch weiterhin beruflich begleitet hat.
Sehr schön. Das heißt, du hast dich spezialisiert auf Friedhofsgebäude. Wie genau kam es denn dazu?
Ja, das kam dadurch, erstens Friedhof, weil der, egal in welcher wissenschaftlichen Disziplin, auch immer erst zum Schluss kommt. Ne, also der Tod, der kommt ja auch immer zum Schluss erst. Und auch diese ganze Befassung, nicht nur der Menschen an sich mit ihrer Sterblichkeit, sondern eben auch der Wissenschaft mit diesem Thema kommt immer erst zum Schluss. Und deswegen wollte ich dieses Friedhofsthema in den Vordergrund stellen, indem ich mich damit befasse und darüber schreibe. Und Architektur auf Friedhöfen kam dadurch, weil mir aufgefallen ist, also es spezialisiert sich auch auf den Norden Deutschlands, vorrangig auf Mecklenburg-Vorpommern, dass es hier auf den Friedhöfen sehr viel private Totenhäuser gibt. Also Mausoleen, Grabkapellen für die Familien aus dem 19., aber auch 20. Jahrhundert. Und das fand ich überaus spannend und wollte herausfinden, was waren deren Beweggründe, wie sind diese Gebäude entstanden.
Ja, spannend. Was ist das Fazit?
Das Fazit ist, dass das sozusagen mit dem wirtschaftlichen Aufschwung des Bürgertums zusammenhängt und generell mit der Verlegung der Friedhöfe außerhalb der Städte. Okay. Früher wurde er auf dem Kirchhof bestattet und als dann diese ganze Friedhofsverlegung stattfand, haben die Menschen gesucht, wie können wir unsere Gräber schmücken, wie können wir auch uns bis in die Ewigkeit hinein noch zur Schau stellen, präsentieren. Und dann hat man dann einfach geschaut, wie hat das der Adel gemacht, wie hat er das ja schon im 18. Jahrhundert gemacht. Ja, und die hatten ja in ihren Schlossparks ihre eigenen Mausoleen stehen oftmals. Und
stimmt,
das hat man dann sozusagen auf städtischen Raum projiziert und der Bürger hat sich dann daran orientiert.
Ja, etwas, was jetzt mittlerweile auch in Vergessenheit geraten ist, mehr oder minder.
Ja, obwohl in Hamburg werden ja noch Mausoleen wieder errichtet.
Ja, genau. Du hast ein Buch geschrieben. Namentlich heißt es Die Friedhofsflüsterin oder Friedhofsgeflüster, so ist der richtige Titel. Und da beschreibst du deinen ersten, in Anführungsstrichen, Leichenzug, den du erlebt hast.
Ja, das stimmt.
Magst du davon erzählen? Weil ich fand es sehr amüsant.
Ja. Ja, ich kann gerne darüber berichten. Da war ich noch ein Kind. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich gewesen bin. 8 oder 9 Jahre vielleicht. Und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und im Nachbardorf lebten meine Großeltern und auch meine Cousine mit ihrer Familie. Und da haben wir zusammen gespielt und sind dann sozusagen vor den Stänkereien der Nachbarjungs geflohen auf den Friedhof. Und dabei haben wir dann mitbekommen, dass gerade ein Trauerzug im Anmarsch war. Ich kann mich auch wirklich genau erinnern, dass da vorneweg der Junge ging und das Schwarze Kreuz in die Höhe hielt und man damals auch noch gesungen hat, singend und klingend. Die Glocken haben geläutet zum Kirchhofschritt. Und das fanden wir irgendwie auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite waren wir aber auch erstarrt. Wir wussten jetzt nicht, sollen wir jetzt wegrennen oder eigentlich ist es schon zu spät. Und deswegen haben wir uns hinter einer Hecke versteckt, um dieser Zeremonie beizuwohnen. Was ist das? Der Küster, der die Glocke? Oder?
Ja.
Ich weiß es jetzt nicht. Jedenfalls der die Glocke bedient hat, der hatte uns von oben natürlich gesehen und er fuchtelte dann auch, wir sollen verschwinden. Und wir haben uns dann hinter der Hecke versteckt. Und wurden aber leider erwischt vom Pastor und von dem Trompeter. Ja, das weiß ich auch noch, dass trompetet wurde, weil der Mann mit der Trompete stand dann plötzlich neben uns. Und ja, haben wir diese Beerdigung dann leider unfreiwillig gestört.
Ja. Kommt daher deine Faszination von Friedhöfen?
Sie hat sicherlich mit dazu beigetragen, aber das gehört da schon immer zu mir. Ich wurde auch involviert, zwar nicht direkt in Beerdigung, aber danach, was eben mit dem Friedhof und der Friedhofspflege zusammenhängt. Da war ich immer mit dabei. Mhm. Wir haben die Gräber gepflegt und dadurch ist für mich auch so ein ganz natürlicher Umgang mit diesem Ort Friedhof entstanden, der für mich da war gar keine Gelegenheit, da irgendwelche Scheu zu entwickeln. Sondern es war für mich immer eher ein interessanter, ein spannender Ort. Da kann man ja viel erleben, wenn man sich da die Lebensdaten durchliest oder auch so für Kinder ist es einfach auch ein schöner Entdeckungsraum.
Das stimmt. Mittlerweile bist du viel auf Friedhöfen unterwegs?
Ja.
Ja.
Ja, sehr viel.
Wie ist die Idee entstanden, Friedhofsführungen anzubieten?
Die Idee kam während der Doktorarbeit, weil ich wollte ganz gerne auch etwas hinterlassen. Also ich wollte nicht nur diese schriftliche Zeugnis, diese wissenschaftliche Abhandlung hinterlassen, sondern ich wollte aktiv werden, ne? Weil dieses Studium ist an sich sehr theoretisch und ich wollte aber einfach jetzt in die Praxis auch einsteigen. Und ja, und dadurch war das Naheliegendste, zu einem Friedhofsverein zu gehen, dort Mitglied zu werden und sich da zu engagieren. Und während dieser Arbeit habe ich nicht nur an sich festgestellt, dass ich so diesen Altersdurchschnitt gesprengt habe, weil das wirklich nur ältere Mitglieder waren, die ja mittlerweile auch alle dort auf diesem Friedhof liegen, sondern dass auch unsere Angebote, unsere Friedhofsführung sehr, ja, mau, ne? Also wirklich sehr so semi-gut frequentiert waren. Und das wollte ich gerne ändern. Das war so der Knackpunkt, weil ich es eben nicht verstehen kann, warum so viele diesen tollen, interessanten Ort meiden. Mhm. Dass wirklich viele Bewohner, die diesen Ort gar nicht kennen, noch nie da gewesen sind. Und weil ich eben gemerkt habe, mit diesen eher trockenen, faktenreichen Führungen über Persönlichkeiten zieht man die Menschen nicht dorthin, habe ich mir einfach überlegt, ja, wie kann es anders gehen? Wie kann man das irgendwie alles spannender und auch ein bisschen lebendiger erschaffen? Und so sind diese Führungen entstanden, weil ich ja mich mit der Geschichte befasse, dann direkt mit den Menschen aus unserer Geschichte befasst habe und wie die damals noch mit dem Tod gelebt haben, was sie für Ängste besaßen, was sie für einen Glauben hatten. Und ja, und das sind wirklich so, so tolle Geschichten entstanden, die ich dann seitdem versuche, durch das Bundesland zu tragen und wieder lebendig werden zu lassen.
Ja, fantastisch. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 3 verschiedene Führungen?
Ja, mittlerweile sogar 4.
4, okay.
Ja, es wächst stetig, weil man über den Tod wirklich sehr viel erzählen kann.
Ja. Und mindestens bei einem bist du als schwarze Witwe unterwegs.
Ja, ich bin bei 3 als schwarze Witwe unterwegs und bei der 4, die ist letztes Jahr neu dazugekommen, da bin ich dann eine Person, die wirklich real existiert hat. Das ist eine Dichterin aus dem späten 19. Jahrhundert, Friederike Kempner, die sich ganz stark gemacht hat gegen die Bekämpfung des Scheintodes. Die nicht nur literarisch, dass sie darüber Gedichte verfasst hat, sondern sie ist wirklich auch an die obersten Instanzen herangetreten, um diese Angst vor dem lebendig begraben werden einzudämmen.
Mhm.
Ja, und die erzählt dann wirklich aus dieser Zeit, also diese ganze Führung handelt um den Scheintod.
Ja. Und die schwarze Witwe heißt schwarze Witwe, weil sie schon mindestens einen Mann hat, der verstorben ist.
Ja.
Okay.
Das ist so eine Doppeldeutigkeit. Da ist so ein kleines augenzwinkernde, so eine kleine augenzwinkernde Parallele zu dem Spinnentier der schwarzen Witwe, weil man während der Führung dann auch merkt, dass sie nicht nur einen Mann schon in ihrem Leben verabschiedet hat. Und auf der anderen Seite ist es aber einfach schwarze Witwe, weil ja ganz lange die Trauertracht schwarz gewesen ist.
Ja, das stimmt. Schwarz als Trauerfarbe gab es ja schon vorher, aber wirklich hofgetreu oder so in die Gesellschaft hineingetragen hat es dann Queen Victoria, weil sie ja wirklich bis an ihr Lebensende schwarz getragen hat.
Ja. Sie und Kaiserin Sissi in Österreich.
Okay, die hat auch.
Die hat auch dann, ja, das schwarz gewählt bis zum Lebensende.
Wenn man dein Buch Friedhofsgeflüster liest, bekommt man den Eindruck, dass wenn man sich nicht an bestimmte Dinge hält, selber gleich im Tod oder in der Grabkammer landet. Beim Leichenzug, wenn das Pferd nach rechts guckt und deinen Hof anblickt, dann bist du der Nächste, der stirbt. Das ist jetzt so eins, was mir gerade immer präsent ist. Wie wichtig sind die alten Sitten und Bräuche, uns wieder ins Gedächtnis zu rufen?
Generell finde ich, ist das sehr, sehr wichtig, weil es auch ja identitätsstiftend ist. Es ist ja wirklich unsere eigene Vergangenheit, mit der wir viel stärker verwurzelt sind, als wir vielleicht derzeit merken oder glauben wollen. Und ich finde, also nicht nur, dass ich es erlebe, dass viel mehr an den alten Geschichten dran ist, als man so auf den ersten Blick zu meinen glaubt, sondern weil sie wirklich hilfreich waren.
Mhm.
Wie unsere Ahnen noch mit dem Verlust umgegangen sind, war so viel intensiver und bewusster, weil es auch eine stärkere Trauerarbeit gab, in dem eben der Kranz gebunden wurde oder man später eben aus den Haaren diesen Schmuck und diese Bilder gefertigt hat. Das war ja auch schon so ein Stück Trauerbewältigung, weil man für denjenigen und für sich selbst etwas getan hat. Dass so etwas ganz, ganz wichtig ist, wieder für uns selber zu entdecken, um besser mit der eigenen Endlichkeit und mit dem Sterben in unserem Umfeld umgehen zu können.
Mhm. Ja. Es gibt ja mittlerweile Bräuche oder Sitten, die gerade am Entstehen sind, die einfach ein bisschen anders sind. Was weiß ich, das Bemalen der Urne oder des Sarges. Ich glaube, das ist auch ein guter Prozess, sich damit auseinanderzusetzen mit der Trauer.
Ja, absolut. Absolut. Also je mehr man auch nach dem Ableben eines Familienmitgliedes in dieser Hinsicht macht, desto mehr besser kann man auch für sich selbst abschließen und ja, wie gesagt, diesen Verlust auch ein Stück weit verarbeiten und vielleicht hilft es auch beim Loslassen.
Mhm. Ich habe ein bisschen recherchiert.
Mhm.
Und NDR, das rote Sofa, hat einmal getitelt, eine Führung, wir sind wieder bei der Führung, die das Tabu bricht. Ist das so?
Ich denke schon.
Aber ihr grabt keine Verstorbenen wieder aus.
Nein, es geht ja um die reinen Erzählungen und um die Auseinandersetzung mit dem Tod, bei der Führung der Tod im Mittelpunkt steht und trotzdem aber so leicht daherkommt und auch so unbedarft, weil ja auch die Menschen, die zu der Führung kommen, also die meisten zumindest, gerade keinen aktuellen Trauerfall haben und sich dann wirklich auch ganz neutral diesem Thema einmal nähern können. Und das Schöne ist bei dieser Art der Führung, dass man meint, es wäre ja ganz weit weg. Der Tod an sich nicht, aber diese ganzen Geschichten drumherum, die Schwarze Witte erzählt, die sind ja ganz weit weg. Und doch merkt man, wie eng sie noch mit uns verbunden sind. Das höre ich dann auch immer wieder, wenn während der Führung dann berichtet wird, ach ja, das hat meine Oma auch erzählt. Oder stimmt, das ist bei uns auch passiert, da ist auch plötzlich die Uhr stehen geblieben. Und das finde ich das Schöne. Das ist auch ein Ziel von diesen Führungen gewesen, dass die Menschen wirklich auch wieder ins Nachdenken, ins Erinnern kommen, ins Gespräch kommen.
Mhm. Gibt es deine Führung auch online?
Nein. Die gibt es nicht online und die gibt es auch nicht von jemand anderen. Also ich habe nicht noch weitere Akteure. Gibt es nur mit mir und nur live.
Ja.
In Farbe ohne Bund.
Du hast eben schon ein bisschen von den Reaktionen berichtet, die da so kamen. Was ist das Häufigste, was dir Menschen widerspiegeln? Oder welches Feedback bekommst du ganz häufig?
Das häufigste Feedback, was ich bekomme, ist, dass die Besucher erstaunt sind, mit wie viel Leichtigkeit und Humor man dieses Thema betrachten kann oder gestalten kann.
Ja.
Das ist so das meiste. Und dann kommen, wie gesagt, auch immer wieder so Geschichten, dass die Menschen dann auch das Bedürfnis haben, mir von ihren eigenen Erfahrungen oder den Geschichten, die ihre Großeltern ihnen erzählt haben, die dann an mich heranzutragen. Das finde ich auch immer ganz, ganz interessant. Ja, und dann aber auch wirklich Menschen, die erstaunt sind, wie von der Schönheit des Ortes, dass sie tatsächlich dann auch erzählen, dass sie noch nie auf diesem Friedhof gewesen sind und nicht gedacht hätten, dass man einfach so spazieren gehen kann.
Ja, komisch, ne? Ich hatte eine Zeit lang einen Arbeitsweg, der mich über den Friedhof geführt hat. Da hatte ich noch nichts mit Bestattungen oder Sonstiges zu tun, sondern es war einfach, die Bushaltestation war an der einen Seite des Friedhofs und mein Arbeitsplatz war auf der anderen Seite.
Mhm.
Und ich habe es genossen, diese Viertelstunde, die man darüber gegangen ist, um darüber zu gehen, weil man, abgesehen davon, dass man natürlich die Gräber sieht, aber man sieht halt ganz viel Tiere und Vögel und es ist ein friedvoller, ruhiger Ort. Und
ja.
Ich kann es auch mal nicht verstehen, wie Leute sich scheuen, darauf zu gehen, weil es eher ja eine Parkanlage ist.
Eben. Und auch egal in welcher Jahreszeit. Also er verändert sich ja. Auch gerade im Frühling, wenn er dann wirklich tatsächlich so erblüht und sich in seinem buntesten Kleid zeigt. Oder dann im Herbst, wenn man dann mit denen, die dort liegen, so ein bisschen über die Vergänglichkeit nachsinnen kann.
Ja.
Das ist auch wirklich ganz vielfältig. Ja.
Ja. Gibt es Vorbehalte bei den Friedhöfen? Also gibt es Friedhöfe, die sagen, nee, hier nicht?
Gab es, ja. Gab es immer wieder und es gab auch Bewohner, die dann an die Friedhofsverwaltung herangetragen haben, dass sie nicht verstehen können, wie sie so etwas erlauben können und was das solle. Das sind aber, zum Glück ist es die Minderheit, die vielleicht mit den, die Begriffe vielleicht etwas reißerisch finden, wenn da eben steht von Leichenbitter und Nachzehrern, weil sie sich gar nichts drunter vorstellen können und aber auch nicht wollen. Also das sind ja auch dann, das ist ja das Klientel, was dann auch gar nicht zu der Führung kommt, um dann tatsächlich Einblick zu erhalten, um was es dort geht.
Ja, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, was ist denn Leichenbitter und Nachzehrer?
Leichenbitter ist ein alter Beruf, wo zur Leiche gebeten wurde. Das war sozusagen derjenige, der gerade in den Städten angestellt war und die Kunde des Todes in der Nachbarschaft und in der Verwandtschaft herumgetragen hat und Bescheid gab, wann die Beerdigung stattfindet, weil man ja gar keine anderen Möglichkeiten wie Telefon oder sonstiges besaß. Und Nachzehrer, ja, das hängt halt mit dem tiefen Aberglauben unserer Vorfahren zusammen, die Angst hatten, dass ein Verstorbener keine Ruhe findet. Dafür gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Das hört man zuweilen auch heute noch, gerade wenn jemand nicht abschließen konnte oder ihn eben selbst noch etwas umtreibt. Oder auf der anderen Seite, wenn die Familie nicht genügend für seinen Frieden getan hat, dass dann derjenige keine Ruhe findet. Bloß beim Nachzehrer, das ist es nochmal ein bisschen anders, der hat aus seiner Natur heraus schon die Sehnsucht nach seiner Familie. Nachzehrer bedeutet, er zehrt sich nach der Familie und er möchte nicht allein auf dem Friedhof liegen und versucht deshalb, des Nächtens einen nach dem anderen zu sich zu holen. Und so hat man sich damals aber, also der Aberglauben entsteht ja auch immer nur aus Erfahrungen, weil man sich versucht hat, diese unmöglichen Dinge zu erklären. Und dieser Aberglaube entstand dadurch, weil es gerade zu Epidemiezeiten ja oftmals vorkam, dass so rasche Todesfolgen innerhalb einer Familie stattfanden und man sich nicht erklären konnte, wie kann das sein, dass jetzt tatsächlich auch sogar die ganze Familie innerhalb von 2-3 Wochen ausgestorben ist. Und so ist der Nachzehrer entstanden, der sie geholt hat. Dabei lag das aber eben an hygienischen eben einfach an den Epidemien oder ansteckenden Krankheiten.
Ja. Um den Zuhörern eine Idee zu geben, ich verlinke deine Homepage und wie man zu einer Führung kommt mit in die Shownotes, sodass, wenn es Interesse gibt, jemand auch die Möglichkeit hat, dich mal live zu sehen. Und ich kann bestätigen, du bist auf jeden Fall in Norddeutschland viel unterwegs.
Ja. Na? Ja, so. Das bin ich. Ob in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen.
Genau. Vorhin hast du erzählt, dass es ja Kunst aus Haaren gab, man gestaltet hat. Und ich bin ja hier in deinem Büro und ich sehe hier auch Kunst aus Haaren. Was ist für dich daran so faszinierend?
Ja, die Kunst aus Haaren, damit ist Gedenkschmuck gemeint und Bilder in kleinen Kästen, die man sich ins biedermeierliche Wohnzimmer hing. Also sprechen wir über eine Erinnerungskultur, bevor die Fotografie entstand. Und die Menschen, die ja aufgrund der Zeit, so Stichwort Empfindsamkeit, Romantik, durch den Biedermeier dann auch nochmal gesteigert, sehr, sehr spürten, wie sehr die Verbundenheit, die zwischenmenschlichen Beziehungen einander auch in Trauerfällen tragen können und Hilfe leisten können, wollten sie einfach etwas von demjenigen, der vorangegangen ist, behalten. Sie wollten sich an ihn erinnern und haben das in Form der Haare für sich erkannt. Das ist allerdings auch ein Brauch, gerade so diese Erinnerungslocke, die geht bis weit in die Geschichte zurück. Aber innerhalb dieser Biedermeierzeit, da fing man dann tatsächlich an, aus Haaren regelrechte Kunstwerke zu gestalten. Ob das Trauerszenen sind mit so einer Trauerweide und Friedhofslandschaft oder ob das Kränze sind oder so kleine Blumenbouquets. Das ist ganz unterschiedlich. Und das finde ich sehr faszinierend, weil Ja, da gibt es unterschiedliche Gründe, aber mehrere Gründe. Zum einen, weil sie aus unserem Gesichtsfeld gar nicht verschwunden sind, nur sie fallen uns nicht mehr auf. Das heißt, in ganz, ganz vielen Museen hängen sie noch, sind sie ausgestellt, aber man erkennt sie nicht, man beachtet sie nicht, es wird nicht explizit darauf hingewiesen und auch den Hintergrund erklärt, was ja noch das Bedeutsamere ist. Zum anderen finde ich, ist es einfach so von der Kunstform etwas ganz Besonderes. Und wenn man sich diese Bilder anschaut, sieht man auch gar nicht, dass es Haare sind. Und wenn man das dann aber weiß und auch den Hintergrund erfährt, finde ich es sehr anrührend. Und der dritte Grund ist, dass man auch eine gute Parallele zur Gegenwart herstellen kann während der Führung und indem ich dann darauf hinweise, dass es auch jetzt wieder neu entdeckt wird, dass es Trauerschmuckanbieter gibt, die auch wieder Haare verwenden. Und ja, also das ist wirklich noch in der Gegenwart wieder gelebt wird.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich kenne auch Trauerschmuckanbieter und da gibt es jetzt auch wieder Ornamente, Broschen, wo es ganz häufig in Harz gegossen wird. Also gar nicht, dass man das Haar an sich fühlt, sondern dass man es in einem festen Gegenstand hat.
Genau. Ja. Und dann mit dem schönen Titel, ich trage dich ewig bei mir.
Genau. So in der Richtung. Eine Abschlussfrage. Bist du eher Team Highway to Hell oder lieber Team Stairways to Heaven?
Eigentlich nichts von beiden. Ich bin eher Team, wir kommen wieder.
Okay.
Ja, wir kommen wieder und die Seele lebt dann in einem anderen Menschen fort.
Dankeschön. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich danke auch.
Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein darf. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja. Du hast ein Buch geschrieben namens
Leichengeflüster. Oh,
Leichengeflüster, auch schön, ne? Also, ja, falls du wieder einen Titel brauchst, ich gebe ihn dir gerne ab.